Zig Fernsehauftritte, Deutscher Kleinkunstpreis, Salzburger Stier, eine eigene Sendung im Deutschlandfunk und einen eigenen WDR-Podcast. Der Kabarettist und Musiker Martin Singsheim ist auch bei ganz ernsten Themen ein Meister der treffsicheren scharfen Pointe und der frechen Musik, die er selbst am Klavier beisteuert. Gerade ist Martin Singsheim wieder auf Deutschlandtour mit zwei aktuellen Programmen und kommt auch zu uns in den Südwesten. Heute ist er aber erstmal unser Gast hier in SWR Kultur am Samstagnachmittag. Herzlich willkommen, Martin Singsheim.
Vielen Dank für die Einladung, hallo.
Irgendwas mache ich falsch, heißt eines der Programme, mit dem Sie gerade auf Tour sind. Das klingt wie ein selbstbewusstes Geständnis. Ich kapiere nichts mehr, aber ich stehe dazu. Überfordert uns diese Welt in jeder Hinsicht?
Ob uns, das weiß ich nicht. Mich auf jeden Fall. Und ich hatte immer das Problem mit dem Kabarett, dass da immer jemand steht und alles weiß und als einziger gut vorbereitet ist und die Welt kapiert. Und das kam für mich irgendwie nicht mehr hin. Und dann habe ich gedacht, ich mache jetzt ein komplettes Programm, was eigentlich nur auf dem einen Sprungbrett basiert, dass ich selber auch da draußen nichts mehr kapiere, überfordert bin und einfach nicht mehr klarkomme.
Was überfordert uns denn?
Naja, ich glaube, das Relevante vom Unwichtigen zu filtern, überhaupt die Informationsflut zu filtern, die Ansprüche sind, glaube ich, nicht geringer als vor ein paar Jahrzehnten. Man ist eigentlich an der privaten, an der beruflichen, an der politischen, gesellschaftspolitischen Front. Überall ist man eigentlich so leicht über Limit schon, aber hat immer noch so den Anspruch, man muss performen, man muss Leistung bringen, man muss das alles wuppen und auf die Kette kriegen. Und das ist eine ganz gute Fallhöhe für Scheitern Deluxe.
Aber es ist ja tatsächlich so, dass auch die Ansprüche immer höher geworden sind. Also wenn man sich diese ganzen Optimierungsdinge auf Social Media und so anguckt, dann denkt man ja, um Gottes Willen, wie soll ich das jemals schaffen, wenn man das ernst nimmt, ne?
Ja, ich überlege so, meine Mutter sagte, also sie hat manchmal als junger Mensch einfach auf der Wiese gelegen und auch mal in die Wolken geguckt. Und ich weiß nicht, wann ich das zum letzten Mal gemacht habe. Zweckfrei, nicht sinnlos, aber zweckfrei einfach da sein, mal abschalten, genießen, durchatmen. Ja, ich glaube, dass dieses Selbstoptimierungs- und Leistungsprinzip, dass das irgendwie schon einen Großteil unserer Lebensbereiche erreicht hat. Und das merke ich beruflich, das merke ich auf der Bühne, das merke ich aber auch privat. Auch mit 4 Kindern ist man eigentlich, wenn überhaupt, dann an der kreativen Resignation.
Und wie setzen Sie diese Erkenntnisse dann tatsächlich in ein Kabarettprogramm um? Also was hören wir da?
Ja, ich glaube, das ist ja erstmal nur die Ausgangshaltung, die ich für dieses Programm überlegt habe. Nicht zu sagen, okay, ich habe Ihnen da was vorbereitet, ich habe was recherchiert, sondern lass uns einen gemeinsamen Abend erleben, wo wir offen darüber sprechen, was man alles nicht versteht. Und da gibt's ja privat wie politisch und sonst wie immer Beispiele genug.
Irgendwas mache ich falsch, das transportiert aber eben auch eine ganze Menge Trotz. Wenn sich so viele überfordert fühlen in der heutigen Realität, dann stimmt doch was bei uns nicht mehr, oder?
Tja, es ist so ein bisschen eine Realität, die, glaube ich, die Schwierigkeit hat, dass so vieles gleichzeitig wahr zu sein scheint. Auf der einen Seite heißt es, die jungen Leute, die wollen keine Leistung mehr bringen, die lassen um 16 Uhr den Stift fallen und kündigen, wenn die Work-Life-Balance nicht mehr stimmt. Auf der anderen Seite heißt es, alle sind kurz vorm Burnout und keiner kommt mehr klar. Wie kann das sein, dass so viele Dinge, die sich eigentlich widersprechen, gleichzeitig wahr zu sein scheinen? Und das, glaube ich, macht einen Großteil unserer völligen Orientierungslosigkeit aus.
Führt das dann zur großen Frustration in der Gesellschaft? Ich suche ja immer noch nach Gründen, warum zum Beispiel so viele Menschen AfD wählen und habe immer noch keine vernünftige Erklärung dafür. Führt das auch dazu?
Tja, wenn ich das wüsste, wie sich das Wahlverhalten in einigen Bundesländern erklären lässt. Ich glaube, auch bei mir zu Hause in Nordrhein-Westfalen sind die Prognosen jetzt immer düsterer. Also wenn ich das erklären könnte, dann wären wir einen Schritt weiter und wahrscheinlich sind es vielfältige Mechanismen, die da nicht mehr greifen, dass Menschen sich nicht verortet fühlen, überfordert fühlen, abgehängt fühlen. Das mag ja alles sein und es gibt bestimmt 100 nachvollziehbare Gründe, warum man sich überlegt, AfD zu wählen. Es ist nur so schwer zu verstehen, dass man es dann tatsächlich tut.
Ist Ihr Programm denn dann auch ein Plädoyer, nicht immer stark und perfekt sein zu müssen für die Reduzierung aufs Wesentliche im Leben?
Ja, die Schlusspointe oder die Schlussrampe in dem Programm ist eigentlich, dass ich dazu einlade, das menschliche Scheitern als die eigentliche Normalität zu akzeptieren. Das ist bestimmt eher so ein bisschen Selbsttherapie, weil ich auch immer dazu neige, zu performen, zu noch ein To-Do und noch einen Text abschicken und noch eine Sendung produzieren und immer alles gleichzeitig. Und früher hätte man bei mir eine ADHS wahrscheinlich diagnostiziert. So bin ich einfach Künstler geworden, so nannte man das damals. Und insofern fällt mir das selber schwer, auch sozusagen das eigene Nicht-Gelingen auch mal zuzulassen oder zu sagen, das schaffe ich nicht das ist mir jetzt zu viel, ist too much. Ich bin auch jemand, der immer Ja sagt und immer noch alles möglich macht. Und insofern, man predigt ja meistens das, was man selber nicht gut auf die Kette kriegt.
Wie entstehen denn dann Ihre Programme, wenn das so ist?
Also ich mache mir immer ständig, wenn mir was Witziges einfällt, mache ich mir eine Notiz im Handy. Das ist fürs soziale Umfeld manchmal ziemlich nervtötend, wenn man mitten im Gespräch plötzlich ein Endgerät rausholt, um einen lustigen Gedanken festzuhalten. Und das sammle ich so das ganze Jahr über. Und irgendwann, wenn ein neues Programm ansteht, fahre ich für ein paar Tage in die Berge nach Kärnten. Und dann ist das eher so ein rauschhafter Zustand. Dann tippe ich 3 Tage durch und gehe aber ganz viel wandern und spazieren dabei und versuche dann beim Laufen sozusagen den Text schon mal zu lernen und mir auszudenken und tippe dann im Hotel abends, tippe ich dann wieder fleißig in den Laptop und dann habe ich meistens nach 3 Tagen habe ich dann irgendwie hohes Fieber und bin völlig erschöpft, aber das Programm ist fertig.
Auch die Musik dann schon?
Die Musik entsteht so ein bisschen on the fly, so durchs Jahr hindurch. Ich habe das große Glück, dass ich für den Deutschlandfunk ab und zu eine Sendung moderieren darf. Und da schreiben wir immer zwei Musikstücke auch für. Denn mein Bedürfnis, Texte zu schreiben, ist viel, viel größer als Musik zu schreiben mittlerweile. Das hat sich sehr gewandelt. Gestartet bin ich nämlich genau andersrum.
Reden wir gleich noch drüber.
Und so bin ich ganz froh, dass immer so ganz unfreiwillig passieren mir einige Lieder und dann finden die irgendwie auch ihren Platz. Und manchmal schreibe ich auch den Text zuerst. Im letzten Programm, da habe ich ein Lied, die Melodie hat mich, glaube ich, jetzt 18 Jahre lang verfolgt und mir ist nie ein Text eingefallen. Bis vor ein paar Monaten saß ich Backstage in der Schweiz und bin zu spät zur zweiten Hälfte raus, weil ich da noch so ein Klavier in der Garderobe gefunden habe und endlich diesen Song geschrieben habe. Ja, also manchmal verfolgen mich die Melodien und brauchen dann Jahrzehnte, bis sie irgendwann noch Worte bekommen.
Sie kombinieren in Ihren Programmen wirklich meisterhaft den Tiefgang von Musikkabarett mit der Unterhaltung von Comedy. Noch vor 10 bis 15 Jahren war Comedy ja bei strengen Kabarettfans richtig Igitt. Mittlerweile gehört nach meinem Eindruck eigentlich beides viel enger zueinander. Was verbindet denn aus Ihrer Sicht die beiden Genres? Was trennt sie noch? Oder ist nicht alles im Grunde Comedy?
Ja, irgendwie alles hat ja in erster Linie einen Unterhaltungsauftrag. Und ich glaube, das ist ein großes Glück, dass wir diese Genregrenzen nicht mehr ganz so ernst nehmen heutzutage. Das geht ja, glaube ich, auch ein bisschen glücklicherweise verloren zwischen E- und U-Musik, wie man immer sagte. Und letztendlich ist ein Witz über den eigenen Supermarktbesuch wahrscheinlich schwieriger, original hinzukriegen, als einer über die FDP. Und so, glaube ich, ist der große Anspruch des Kabaretts, hat sich, glaube ich, zu Recht ein bisschen in Luft aufgelöst. Und ich glaube, dass man von den Stand-Up-Comedians viel gelernt hat, auch im Kabarett, was Erzählhaltung angeht, was Timing angeht, eine bestimmte Art, Dinge aus der eigenen Perspektive sehr subjektiv zu formulieren und gar nicht so an der Rampe zu stehen und zu sagen, meine Freunde, das Problem in diesem Land ist A, B, C, sondern so von der eigenen Situation her raus zu formulieren. Und das ist eigentlich deutlich sympathischer. Insofern, glaube ich, hat das Kabarett, wenn es das denn noch gibt, so als eigenständiges Genre, glaube ich, sehr profitiert.
Also wären Sie gar nicht beleidigt, wenn ich Sie jetzt Comedian nennen würde?
Überhaupt nicht, nein.
Gut. Sie sind 1984 in Köln geboren, leben bis heute mit Ihrer Frau und 4 Kindern dort. Sie und Köln. Ist das wie bei so vielen Kölnern eine lebenslange Liebe?
Das ist eher so eine On-Off-Beziehung. Also ich hatte immer schon eine unfassbare Abneigung gegen so hysterischen Lokalkolorit, muss ich sagen. Ich bin als Jugendlicher immer an Karneval geflüchtet, habe mich in den Zug gesetzt und bin nach Wien gefahren und habe mich dann zwischen Oskar Kokoschka-Ausstellung und Wiener Staatsoper aufgehalten. Aber durch die Kinder, glaube ich, habe ich mich sogar dem für mich etwas befremdlichen Phänomen des Kölner Karnevals wieder angenähert und mache von Jahr zu Jahr mehr und mehr meinen Frieden mit der kölschen Mundart und mit der kölschen Feierlaune und so weiter. Also mittlerweile kann ich das ganz gut. Ich habe mich da quasi angenähert wie so ein Zugezogener.
Aber in Köln leben ist doch auf jeden Fall eine gute Humorschule. Also ein Kölner Freund von mir sagt immer, lieber einen guten Freund verlieren als eine gute Pointe.
Ja, es ist, ich weiß nicht, ob das die Humorhauptstadt Deutschlands ist. Ich werde ja immer gefragt von Veranstaltern, ja, hier bei uns in XY, ne, da wird immer gesagt, ja, hier bei uns in Bietigheim, Bissingen, hier bei uns in Bühl-Igelheim, da lachen sie eher so in sich hinein. Und ich muss sagen, also einen miesen Abend kann man auch in Köln hinkriegen. Ne? Das ist gar kein Problem.
Aber es ist schwieriger als anderswo.
Ja, das Publikum in Köln neigt so ein bisschen dazu zu sagen, so, ah ja, komm, egal wie das Programm ist, wir machen uns einen schönen Abend. So, egal, was der macht. So, ja. Aber Köln ist ein bisschen so eine gute Metapher fürs Leben, weil in Köln gibt's ja immer diese notorische Selbstüberschätzung und diese völlig kritikfreie Selbstverherrlichung. Und das ist immer eine schöne Fallhöhe, um auf die Nase zu plumpsen.
Waren Sie denn schon als Jugendlicher mit so viel Humor gesegnet? Sowas kann man sich ja nicht antrainieren. Waren Sie in der Schule schon der Klassenclown?
Überhaupt nicht. Ich war eher der angepasste Schülersprecher und hatte teilweise ein besseres Verhältnis zu meinen Lehrern als zu meinen Mitschülern. Und ich war so ein richtiger kleiner Musterschüler, war aber immer schon der absolute Kulturfreak. Also meine Freunde wussten immer schon, ich komme immer als Letzter zur Party, weil ich vorher in der Philharmonie saß. Und das machte so meine Jugendzeit aus. Entweder Heavy Metal hören oder ins Klassikkonzert gehen und hatte so einen großen Schuhkarton voller hellblauer Kölner Philharmonie-Tickets, den ich gehütet habe wie einen Schatz. Also da war ich schon kulturell gesehen eher verhaltensauffällig. Und das mit dem Humor hat sich wirklich so per Zufall ergeben. Immer wenn ich gefragt werde, wie ich denn dazu gekommen bin, sage ich immer, ich bin abgerutscht in die Comedy-Szene wie andere in die Drogenszene, nämlich durch fragwürdigen Umgang. Per Zufall, dass ich während des Studiums angefangen habe, in so einem Dinner-Party-Theater ein bisschen Klavier zu spielen und habe da Sebastian Puffpaff kennengelernt, dann waren wir zu dritt in einem Ensemble unterwegs und so bin ich quasi im Schongang in die Kleinkunstszene reingefallen.
Aber es war ja wirklich nicht der Weg, der vorgezeichnet war. Sie haben ein klassisches Kulturstudium gemacht, Musikwissenschaft, Philosophie, Theater, Film- und Fernsehwissenschaften und eine sehr gute Ausbildung am Klavier auch noch genossen. Und dann haben Sie über Karlheinz Stockhausens intuitive Musik promoviert.
Bäm.
Bäm. Nichts davon deutet auf Kabarett. Wie kam es denn dazu, dass Sie nicht Komponist, was Sie ja gerne werden wollten, oder Musikwissenschaftler geworden sind, sondern Kabarettist. War das tatsächlich der schlechte Umgang, Puffpaff und Co.?
Ja, es ist wirklich ein bisschen per Zufall gekommen. Es war wirklich nicht der Plan. Ich war fest davon überzeugt, als ich so 16, 17 war, dass ich neue Musikkomponist werde. Und das war ein sehr schmerzhafter Ablösungsprozess, mich von diesem, ich will nicht sagen Hirngespinst, aber von diesem schon ziemlich abgedrehten Traum zu verabschieden, weil ich irgendwann dann auch ehrlicherweise zugeben musste, dass ich das niemals geschafft hätte, auch nur die Aufnahmeprüfung zu schaffen. Und dann war diese Musikwissenschaft eigentlich schon der Plan B, weil dann war klar, okay, ich mache diese Aufnahmeprüfung nicht, das werde ich niemals hinkriegen. Und da habe ich wirklich mit großer Liebe angedockt. Und dann gab es einen tollen Professor für neue Musik, für Musik der Gegenwart. Und das hat sich so im Studium abgezeichnet, ich mag entweder ganz alte Musik oder ganz neue. Und so habe ich diesen Weg richtig lieben und schätzen gelernt und war aber parallel immer abends im Theater, habe so Impro-Theater, Klavier gespielt und bin dann auch mehr so, oh ja, warum nicht mal ausprobieren, mal auf so eine Mixshow-Bühne gegangen, habe mal 5 bis 10 Minuten was gemacht, mehr so am Klavier. Und dann hat mich ein Kölner Theaterbetreiber gefragt, willst du mal ein ganzes Programm machen? Und geisteskrank wie ich bin, habe ich gesagt, ja natürlich. Und dann sagte er, ja, 7. April, zack. Und dann musste ich innerhalb von ein paar Monaten, musste ich mir ein 90-minütiges Programm aus den Fingern saugen. Und das habe ich dann gemacht. Irgendwie bin ich ja so ein bisschen Adrenalin-Junkie. Und setze mir immer wieder so ein bisschen freakige Ziele, die man dann mit relativ viel Stress erreichen muss. Und dann war das plötzlich klar, okay, ich mache diese Dissertation noch. Das hat schon auch richtig viel Spaß gemacht, 3 Jahre so richtig einzutauchen. Ich hatte ein Stipendium, hatte zum ersten Mal in meinem Leben ein geregeltes Einkommen für 3 Jahre. Und wie die meisten Stipendiaten bin ich dann auch sofort schwanger geworden, in Anführungsstrichen. Weil die meisten jungen Leute, wenn man ihnen erstmal regelmäßig Geld gibt, pflanzen die sich sofort fort. Und dann war aber auch klar, ich muss diese Doktorarbeit vor der Geburt des zweiten Kindes unbedingt abgeben, weil danach werde ich zu nichts mehr kommen. Ich habe schon die eine Doktorarbeit mehr so mit dem Kind in dem Manduka-Tragesystem vor mich hinwippend im Stehen geschrieben. Und dann war auch klar, okay, die Uni wäre schon auch ein faszinierendes Lebensmodell für mich gewesen, aber das muss man ganz oder gar nicht machen. Aber so eine geisteswissenschaftliche Vorlesung hat durchaus humoristisches Potenzial. Ich weiß, dass einmal ein Freund mit war in der Philosophie-Vorlesung. Da hatten wir gerade fiktive Welten als Thema. Und der sagte zu mir, Martin, wenn du im Arbeitslosen erzählst, was ihr hier macht, da kannst du schon was gefasst machen. Insofern, das geisteswissenschaftliche Studium hatte schon auch so eine eigene Witzigkeit.
Wann haben Sie denn entdeckt, dass Sie komisches Potenzial haben? Weil Sie haben jetzt gerade gesagt, in der Schule war da eigentlich nichts, eher der angepasste Streber, der besser mit den Lehrern konnte. Wann kam das dann auf einmal?
Eben in diesem Dreier-Ensemble, dem Bundeskabarett, da saß ich eigentlich nur am Klavier und hatte auf 90 Minuten 2 Sätze und konnte 2 sehr lustigen Menschen jahrelang bei der Arbeit zuschauen. Und als ich dann angefangen habe, mit eigenen Songs aufzutreten, habe ich gemerkt, okay, Leute hören eigentlich besser zu, wenn ich dazwischen noch 2 Sätze sage. Und dann wurden das 4 Sätze und dann wurden das 12 Sätze. Und irgendwann hat mich das so elektrisiert, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann mich von diesem Klavier lösen. Ich bin nicht nur dieses eine Lied. Und dann ist das so schlimm ausgeufert, dass ich irgendwann sogar mein ganzes Programm ohne Klavier geschrieben habe. Und das hat mich total gepackt, dieses Phänomen, dass die Leute diese Musik ganz, ganz anders hören, wenn man vorher was noch erzählt hat. Und mein Klavierlehrer hat immer gesagt, Martin, das ist Fuschen auf sehr, sehr hohem Niveau. Und das stimmt so ein bisschen. Ich kann eigentlich nicht wirklich Klavier spielen, aber ich kann unglaublich gut so tun, als spielte ich fantastisch Klavier. Und das mache ich eigentlich bis heute so. Ich kann nur meine eigenen Sachen spielen, aber das schaut total nach Klavierspielen aus. Das ist ein bisschen wie mein Sportlehrer. Mein Sportlehrer sagte immer, also Martin, ich habe noch nie jemanden mit so schlechter Technik so erfolgreich Badminton spielen sehen. Und ein bisschen mache ich es auch am Klavier so.
Aber es ist im Grunde dann eine Geschichte wie bei Otto Waalkes, der ja auch als Musiker aufgetreten ist und irgendwann sind die Leute nur noch wegen seiner Ansagen gekommen.
Ja, wenn das so gewesen ist, ich weiß es gar nicht.
Das war bei Otto so.
Ja, das hat mich auf jeden Fall dann vielleicht ähnlich wie ihn total gepackt und ich merke auch, dass ich mich immer mehr eigentlich als Textarbeiter verstehe und das Klavier ist mittlerweile so ein nice to have.
In der Pandemie kam dann das Radiomachen bzw. Podcastmachen dazu und das gibt diesen schönen WDR-Podcast Zingsheim geigt rein. Und da spüren wir auch den Kulturmenschen. Da mixen sie Kabarett mit klassischer Musik und sie geben da aber auch ganz konkrete Lebenshilfe, zum Beispiel gegen die große Hitze in diesem Sommer. Wir hören mal rein.
Von wegen Strandbad, Baggersee und Swimmingpool. Alles überhitzte Hotspots mit Hautkrebspotenzial, wenn Sie mich fragen. Die wahren Places to be sind beim aktuellen Bratpfannenwetter folgende: Konzerthäuser, Museen, Klöster und natürlich Geburtshäuser von Komponisten. Die alten Steinmauern schützen ganz wunderbar vor Überhitzung. Und während im Schwimmbecken gerade dicht gedrängte Menschensuppe angesagt ist, hat man Komponierstube oder Kreuzgang häufig ganz für sich allein. Ach so, ab 40 Grad Außentemperatur empfehle ich dringend eine Kryptaführung. Ah, ich hoffe, die Orchester in NRW stellen auch noch flott ihre Programme um und bieten passend zum Wetter ein Repertoire im Sinne der Gesundheitsfürsorge an. Wassermusik gegen die Gefahr der Dehydration. Und den Tanz der Schneeflocken als musikalische Klimaanlage. Und okay, wenn Ihnen ein Konzertabo zu teuer ist, reservieren Sie sich Ihren Platz in der Philharmonie halt einfach mit einem Badehandtuch.
Warum die Kombination mit klassischer Musik? Das ist sehr hübsch.
Es ist für mich ein lebensveränderndes Glücksmoment gewesen, dass irgendwann eine Redakteurin auf die Idee kam, mich zu fragen und genau auf der Suche danach war, etwas, was satirische Texte mit Kulturthemen und vor allem mit Musik, das kann ja von Rammstein bis Mittelalter alles sein, wo die Musik aber so eine kommentierende und eine eigene inhaltliche Funktion hat. Und dann haben wir das konzeptuell so ein bisschen zusammengefriemelt und jetzt, ich glaube, 200 Folgen oder so gibt es jetzt schon und jeden Mittwoch geht davon eins auf Sendung und das ist für mich einfach der beste Job der Welt.
Sie schreiben diesen Podcast, Sie schreiben ein Kabarettprogramm nach dem anderen, sind ständig auf Tour, haben die Sendung im Deutschlandfunk, treten im Fernsehen auf, spielen, auch wenn Sie es gerade runtergespielt haben, sehr gut Klavier, müssen also auch üben. Dazu das Dasein als Vater von 4 Kindern und als Ehemann. Um das alles zu schaffen, haben Sie, glaube ich, wie ich gelesen habe, einen ganz simplen Trick. Ganz wenig Medienkonsum, oder?
Ja, jetzt würde ich mir sehr gerne einfach auf die Schulter klopfen und sagen, das stimmt. Ich bin, wie wir alle, auch ein gewisser Smartphone-Junkie mittlerweile, aber habe immer noch mir eine gesunde persönliche Abneigung gegen Social Media bewahrt, weil ich merke, dass das jemanden, der so auch anfällig ist für eine Dopaminschleife, für so eine endlos Kurzglück-Beschallung, dass das für mich die große Gefahr ist, da hängen zu bleiben. Also ich bin da gar nicht der richtige Kandidat für, das besonders selbstbestimmt und souverän zu handhaben. Und ja, mit 4 Kindern in der heutigen Zeit, wo die Politik und die Gesellschaft massiv hinterherhinken, überhaupt das neben den Möglichkeiten auch die Gefahren zu realisieren und entsprechende Schutzmaßnahmen durchzusetzen, das ist eine der Hauptkämpfe und Hauptverhandlungsstress und sonstigen Punkte, an denen man als Elternteil so rumfuhrwerken kann.
Ja, und wie handhaben Sie das mit Ihren Kindern? Das Jüngste ist, glaube ich, 9.
Ja, also, der Älteste ist 15.
Und das heißt, Sie haben wirklich die geballte Ladung bei 4 Kindern, die Handy wollen, die Social Media nutzen wollen und.
Ja, wir sind natürlich, wie alle Eltern, sind wir furchtbar, grausam, total streng, alle anderen dürfen. Wenn man dann Rücksprache hält, sieht es natürlich auch immer gar nicht tatsächlich so aus. Ja, wir sind recht rigoros, was das angeht, und ich versuche immer, dass es halt nicht nur dabei bleibt, dass man bestimmte Sachen nicht oder noch nicht oder später oder weniger lang nutzt als andere, das Handy oder irgendein Spiel oder Fernsehen oder Computer, sondern dass man irgendwie im Gegenzug versucht, irgendwas anzubieten, was man analog miteinander machen kann. Jetzt haben wir das große Glück, dass wir zu Hause einen Haufen Musikinstrumente rumstehen haben und so eine kleine Familienband haben. Und wenn Nachmittag mal mit weniger anbrüllen und Stress abläuft, dann schaffen wir es fast immer irgendwie Schlagzeug, Klavier, Fagott oder noch ein bisschen Bratsche und so irgendwie zusammen zu musizieren. Und das ist schon mal ein guter Ausgleich, um analog und in Echtzeit und ohne Bildschirm was miteinander zu machen. Aber es ist, glaube ich, die Hauptherausforderung unserer Zeit.
Inspirieren Ihre 4 Kinder Sie auch zu den Programmen?
Ich hoffe, die werden das niemals richtig checken, wie viel Anteil sie am Textbuch haben, weil sonst müsste ich wahrscheinlich regelmäßig Tantiemen und nicht nur Taschengeld abdrücken. Ja, natürlich, vom Kleinkindalter an haben die immer einen Teil des Programms beigesteuert, kostenlos. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und das fällt dir natürlich auch deswegen ab und zu auf, weil ich sehr gerne ein Kind mitnehme auf Tournee. So ein 6-köpfiges Familiensystem, da ist ja ziemlich viel Druck auf dem Kessel und gerade am Wochenende ist da sehr vulkanisches Potenzial. Und wenn man aber 1 bis 2 Leute rausnimmt, ist schon alles wieder entspannter. Deswegen nehme ich oft ein Kind mit und für die ist das ja noch toll, die finden auch schlechte Hotels richtig gut. Auch mieses Hotelfrühstück finden die fantastisch. Insofern, ja, der eine spielt manchmal die Zugabe mit an der Bratsche, die anderen checken gerne ein, latschen dann mit dem Hotelschlüssel durch die Stadt, gucken sich andere Städte an. Also die finden Tourneeleben noch richtig spannend und so erhöhe ich auch ein bisschen die miteinander verbrachte Zeit und kriege trotzdem die Tourneetermine unter.
Sie sind ja gerade mit 2 Programmen gleichzeitig auf Tour. Was ich schon immer bewundert habe, aber bei 2 Programmen erst recht, wie merken Sie sich das alles?
Das ist eigentlich nicht so schwierig. Ich gucke um kurz vor 8 abends nochmal in den Vertrag und schaue, was für ein Programm da drin steht. Und bei mir ist es wirklich so, wenn ich den ersten Satz richtig gesagt habe, dann läuft es eigentlich durch, weil ich bin schon so ein Textfreak. Also ich bin schon so ein Vorbereitungstyp.
Achso, das sitzt dann auch alles. Das ist nicht improvisiert.
Nee, also ich bin überhaupt kein, improvisieren kann ich gut am Klavier, textlich überhaupt nicht. Und deswegen ist das schon 1:1 eigentlich immer derselbe Text. Und insofern, eigentlich kann ich das so gedanklich durchgehen, wie so ein Skifahrer, wenn der kurz davor ist, loszufahren auf die Abfahrt. Die gehen das ja auch nochmal so im Kopf durch und so. Und habe ich so ein Programm irgendwie, wahrscheinlich ist das ein bisschen auch Muscle Memory einfach. Und bis vor kurzem hatte ich sogar 3 Programme parallel und da merke ich, da komme ich an meine Grenzen mental. Da wäre ich irgendwann so ein bisschen schummrig im Kopf. Das einzig richtig Gefährliche ist, wenn man an irgendeiner aktuellen Pointe so sehr hängt, dass man sie in mehrere Programme einbaut und dann ist die Gefahr, dass man falsch abbiegt. Das ist richtig übel. Aber das ist das Gute, anders als wenn man in einer 17-köpfigen Schauspieltruppe unterwegs ist, es merkt ja niemand.
Über irgendwas mache ich falsch, dieses Programm haben wir schon gesprochen. Das andere, mit dem Sie gerade auf Tour sind, heißt, kannst du dir nicht ausdenken. Wahrscheinlich, weil ständig Sachen passieren, von Trump bis zur Aufhebung der Rotsperre bei der letzten Fußball-WM, die so klingen, als wären sie aus einem ganz schlechten Film. Also man hätte jedem, der sowas früher gebracht hätte, hätte man gesagt, du hast nicht alle Tassen im Schrank, das ist völlig unrealistisch. Aber so Sachen passieren im Moment am laufenden Meter.
Genau, und das ist ja auch so ein bisschen, steht das so in dem Verdacht, so eine alte Leute-Haltung zu sein. Also in was für einem Land leben wir denn eigentlich? Was ist denn hier los? Aber wenn man ehrlich ist, so ein bisschen fühlt man es ja auch so. Und insofern, ich bin immer auf der Suche nach so einem Titel, der irgendwie das zu fassen kriegt, was einen gerade so emotionalisiert. Und bei dem einen Programm war es eben das Erleben der eigenen Überforderung. Und hier war es wirklich so das ununterbrochene Kopfschütteln, was man mittlerweile so, wenn man morgens die Nachrichtenlage anschaut, dass man eigentlich nur mit dem Kopfschütteln möchte. Und auf einer anderen Ebene verschwimmen natürlich das, was man sich ausgedacht hat und das, was es wirklich gibt, auch immer mehr miteinander. Stichwort Deepfake, Stichwort künstliche Intelligenz und so weiter. Das wird einer großen Fragen ja der Zukunft werden, wie wir uns noch auf Wahrheiten, auf Tatsachen, auf Fakten verständigen werden können. Und insofern auf mehreren Ebenen entsprach mir das auf einmal sehr zu sagen, kannst du dir nicht ausdenken, weil wir immer öfter vor der Frage stehen werden, hat er es jetzt ernst gemeint? Das stimmt doch gar nicht, was er jetzt sagt. Und beim Kabarett ist ja auch immer so ein bisschen, dass man gar nicht weiß, ich werde auch hinterher oft gefragt, so, hören Sie mal, haben Sie wirklich 4 Kinder? Haben Sie das und das wirklich erlebt? Und ich sage immer, ja, ich erzähle Ihnen doch keinen Quatsch. Also ich erzähle Ihnen natürlich nur Quatsch. Und das ist das Problem, dass man eben auch beim Kabarett, genau wie bei gefakten Videos, nie richtig weiß, woran man ist.
Live erleben können wir den Kabarettisten und Musiker Martin Singsheim unter anderem am 13. September in Frankfurt-Höchst, am 18. in Backnang, am 19. in Bruchsal und am 12. November in Mainz. Und egal, welches der beiden Programme da gerade gespielt wird, es lohnt sich in jedem Fall. Vielen Dank, weiter viel Erfolg auf Tour und mit allem anderen. Vielen Dank, Martin Singsheim.
Herzlichen Dank.